Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Mein Gast in dieser Ausgabe ist der aus Frankreich stammende und in Wien lebende Geiger und Dirigent Rémy Ballot, der als der letzte Dirigierschüler von Sergio Celibidache gilt. Lieber Herr Ballot, herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
Guten Tag, ich freue mich sehr.
Wir blicken heute in Ihren Maschinenraum in Wien, in Österreich und darüber hinaus auf von Ihnen gegründete und geleitete Ensembles, auf das Spannungsfeld zwischen den Berufen als Orchestermitglied, als Kammermusiker und Dirigent, wie man Musiker dazu bringt, Repertoire mit anderen Augen zu sehen und zu spielen, auf Ihren 2023 vollendeten Bruckner-Zyklus und auf Ihre nächsten Projekte und Pläne. Herr Ballot, Sie wurden 1977 in Paris geboren, haben dort Violine studiert, lernten 1994 den legendären Sergio Celibidache kennen, der 2 Jahre später verstarb. Wie erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Celi und welche Konsequenzen hatte das für Ihre Karriere?
Ja, ich war dann 16 Jahre alt. Und es war für mich natürlich nicht geplant, dass ich was anderes tue als Geiger, ja, spielen. Und ich habe eine gute Chance, als Geiger etwas zu erreichen, weil ich hatte das Glück, in eine sehr gute Klasse zu sein in Paris. Gérard Poulet war wirklich eine sehr angesehene Klasse, sozusagen, ja. Und durch Zufälle bin ich, sagen wir so, reingerutscht in den Privatunterricht von Celibidache, durch Kammermusik, Masterkurse, Quartett und so weiter. Und da allmählich bin ich einfach reingekommen. Das heißt, für mich, er war zuerst eine Rumäner, der dirigiert, ja, und der sehr interessante Sachen erzählt. Weil man muss schon in 94 schauen, dass es, die Welt war nicht wie heute, ja, wo man Internet war. Für die, wirklich die sehr so, Computer, sozusagen Computer-Freak irgendwie so. Ich war keiner, das heißt, eigentlich, er war nicht so berühmt, in Paris, muss man sagen. Nur für wirklich die super Musikliebhaber und so weiter. Ja. Das heißt, ich bin ohne voreingenommen einfach dort angekommen. Ja. Das heißt, es war rein objektiv. Die Person hat mich fasziniert, was sie erzählt hat. Ich habe mir gedacht, okay, der spricht über Sachen, die man nie hört. Und ich war immer auf die Suche von speziellen Künstlern, aber mir immer interessiert und waren immer eine Quelle, Inspirationquelle, ja. Leute, die ein bisschen außerhalb eines gewissen Standards waren. Leute wie Glenn Gould zum Beispiel haben mir extrem interessiert auch in der Zeit. Also für mich war sehr viel Stoff dabei. Und dann allmählich habe ich begriffen, wer er war und welche Legende er war. Natürlich, die erste Begegnung, es war eine unglaubliche charismatische Person. Er ist da aufgestanden mit seinem Stock, ja. Und ich war überrascht, eigentlich, wie groß er war. Und wie charismatisch einfach. Die Energie, die da war, war unglaublich. Und das, allmählich, wie gesagt, bin ich reingerutscht in den Unterricht. Und einmal, er hat mich gebeten, zu dirigieren. Das heißt, ich hatte durch einfach Anschauen und für mich einfach so Übungen gemacht und so. Aber ich hatte minimale Praxis, dass ich das machen konnte. Und es hat ihm gefallen und er hat gesagt, ja, du musst jetzt lernen bei mir, hat er gesagt, ja, wirklich. Also das ist so gegangen. Und das heißt, es war, wie gesagt, viel mehr in Paris als in München. Immer in privaten Rahmen in seiner Wohnung und ziemlich oft eigentlich, ja, mehrmals die Woche. Und das war ein Riesenglück. Aber es war für mich, wie gesagt, keine Absicht, Dirigent zu werden. Ja. Das heißt, ich habe für mich für etwas für die Musik angenommen, so wie wir der leider gestorbene Alfred Brendel gesagt hat. Wenn man nicht irgendwann intellektualisiert, bleibt man Amateur. Und genau das war mit Philippe Dacke genau der Fall. Das heißt, ich habe bemerkt, wie man über Musik nachdenken kann, was man dadurch auch etwas tiefer erreichen kann oder so. Ja, das war ungefähr das, der Ansatz.
Ja, das ist ja schon faszinierend mitzubekommen, dass Sie ja quasi Privatschüler dann bei Celibidache Bidake waren. Das hat man ja sonst, wenn man an der Musikhochschule einen Dirigierlehrer hat, hat man ja eine Dirigierklasse, wo mehrere Kandidatinnen und Kandidaten dann immer bei einem Professor sind. Aber in so einer Situation quasi Privatunterricht von so einem Spitzendirigenten zu bekommen, ist ja schon außergewöhnlich.
Ja, ich habe wirklich Glück gehabt. Und er ist auch am Klavier gesessen und korrigiert die Technik und so. Es war sehr, sehr anspruchsvoll. Aber wie gesagt, es war für mich alles naiv. Ich wollte einfach Musik lernen, Sachen lernen. Ich habe mir gedacht, dirigieren lernen ist vielleicht auch ein Teil davon, dass man auch als Musiker was tun kann. Natürlich, das Repertoire ist ganz anders als bei Dirigier, ja. Und es gibt viele Stücke, die man nicht einfach an Musik wählt, der mit die Geige unerreichbar ist. Ja, zum Beispiel, wenn man Bruckner denkt oder Richard Wagner oder so. Als Simple Geiger oder Solist oder so. Es gibt Sachen, die man einfach nicht erreichen kann. Und es war irgendwie komplementär für mich. Ja, aber ich war bewusst, dass es ein Glück war. Und ich habe viele Sachen geopfert von meinem Privatzeit, weil ich habe studiert gleichzeitig im Konservatoire, ja, muss man das sehen. Das waren zwei parallele Welten, ja, die koexistiert haben, ja.
Nach Ihrem Umzug von Paris nach Wien 2004, 2005 haben Sie im Staatsopernorchester bzw. Bei den Wiener Philharmonikern in der Gruppe der ersten Geigen gespielt. Warum sind Sie dort nach 10 Jahren dann ausgestiegen?
Nein, ich bin nie wirklich reingestiegen. Also ich habe keine Absicht, fix Mitglied zu sein dort. Natürlich habe ich dann geboten, Zeitverträge und so weiter. Aber das war für mich der Anstieg. Ich hatte überhaupt keine Verbindungen in Österreich. Ich war komplett neu, ich habe hier nicht studiert, ich könnte auch kein Deutsch und so weiter. Und das war eine Möglichkeit für mich, mich einzuleben auch. Und ich wollte auch lernen, auch wie dieses Orchester funktioniert, die Tradition, warum es so klingt, warum sie so spielen und so weiter. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich mit alle großen Dirigenten gespielt habe, ja. Das heißt, von Haitink bis Boulez, bis Mazel, Meta und Mutti und so weiter, Tillemann. Ich habe wirklich alles gehabt. Zimmer Rattle und so weiter. Und das war für mich extrem interessant. Und auch in der Oper war eine andere Erfahrung, weil dann ist Blattspielen und das ganze Repertoire und wie das Ganze funktioniert, das ist einfach extrem hilfreich für mich. Und ich bin immer parallel, habe ich immer, natürlich war nicht ausreichend, aber habe ich immer wieder dirigiert, immer Projekte gehabt. Und diese Bruckner-Zyklus habe ich auch angefangen, während ich auch sehr viel im Orchester gespielt habe. Aber das war sehr, sehr wichtig für mich, das zu machen. Und natürlich dann, es hat Kollision gegeben mit Aktivitäten einfach. Und man muss sich auch entscheiden irgendwie, was man tut, ja. Und dort habe ich mich mehr fokussiert auf meine eigenen Sachen. Und natürlich, die Geige bleibt immer noch da, weil ich kann erstens noch Zeit, das immer zu pflegen. Aber für mich ist es ein bisschen so, wie was Barenboim gesagt hat für ihn, wenn er über die Sonaten. Er hat immer wieder diese Beethoven-Sonaten-Zyklus gemacht. Ja. Und er hat gesagt selber, dass was er lernt bei den Sonaten, es kommt auch für, es geht hinein in seine Dirigat, wenn er Beethoven-Sinfonie dirigiert. Ja. Und wenn er Beethoven-Sinfonie dirigiert, es geht auch in sein Spielen als Pianist. Das heißt, es ist ein bisschen meine Idee, auch viel Kammermusik gespielt, habe ich viel Kammermusik gespielt und wenn man auch die Haydn-Quartett oder Mozart oder die einfach die Basis, ja, immer in Kontakt erlebt, also wenn man immer in Kontakt ist mit dieser Grundlage der Musik, ja, ist ein sehr, sehr gutes Training sozusagen für allgemeine Musikpraxis. Und das heißt, ist auch für mich fast ein Ausgleich. Das heißt, auch wenn ich auch wieder zu meinem Gage komme, wieder an Kontakt mit einem konkreten Klang, man bleibt am Boden, sagen wir so, ja. Und das ist auch, man bleibt fit im Gehirn und so weiter. Das ist alles eine Sache, die ich noch jetzt mache, so.
Neben Kammermusik als Geiger im Quartett oder Quintettformation haben Sie 2018 das Klangkollektiv Wien gegründet, welches sich unter Ihrer Leitung ja vor allem mit Haydn, Mozart, Beethoven und auch Schubert befasst, also dem, was man gemeinhin Wiener Klassik bezeichnet. Warum diese Programmatik in Wien? Wird dort zu wenig Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert von Orchestern gespielt?
Eigentlich nein, aber das ist so, dass der Mitbegründer, der Norbert Teubel, ist immer noch Philharmoniker, aber er ist jetzt in Pension, aber er war Solo-Klarinettist der Wiener Philharmoniker. Und wir haben beide die Idee gehabt, das zu machen. Und eigentlich der Grund ist nicht, es ist nicht, dass man das zu wenig spielt, ist großes Orchester, ja, großbesetztes Orchester, spielen meistens großbesetzte Stücke. Ja? Also Mahler, Strauss, Bruckner, Brahms, Minimum. Oder weil natürlich jeder muss spielen. Das ist klar. Ja? Das heißt, kann man nicht die Hälfte des Orchesters zu Hause. So. Das heißt, manchmal kommt eine Haydn-Symphonie im ersten Teil oder Mozart, aber das ist selten. Und das ist auch fast, es ist böse gedacht, aber ein bisschen Alibi-Programm. Ja, ein bisschen so, es muss etwas passieren, erster Teil, ja. Mittlerweile machen nur sozusagen, was man so Spezialist ist, Orchester, dieses Repertoire. Sie spielen, es gibt Darmsaiten oder auch nicht, aber es gibt wirklich spezialisiertes Orchester für dieses Repertoire. Und für uns, wir haben als Musiker das als Mangel empfunden, dass diese für moderne Musiker, sagen wir so, die eine normale Spielweise haben, in diesem Fall in dem Stil der Wiener Klang oder Wiener Philharmoniker, ja, haben keine Möglichkeit, regelmäßig dieses Repertoire zu spielen. Das ist genau unsere Idee gewesen. Das heißt, wir haben dieses Orchester gegründet und natürlich kann man überhaupt nicht ignorieren, was alles passiert ist. In die Interpretationsgeschichte und natürlich Arnoncourt und so weiter, ja. Aber wir haben, denke ich, ein neue Wege gefunden. Und es geht viel mehr um der Geist oder der Semantik und wie auch die Stücke entstanden sind, als fast museal oder irgendwie komplizierte Auffassung von unserer Interpretation. Das ist natürlich, ich habe durch Bruckner und so eine gewisse Art und Weise und so weiter sowieso mit Schliebedank auch schon sehr viel Wiener Klassik gemacht. Aber sozusagen ist es eine Mischung aus allem, irgendwie Wiener Geist, meine Ansatz, wenn ich sagen darf, phänomenologisch, aber das ist auch ein großer Begriff, der nicht unbedingt was heißt, aber ungefähr eine Synthese von allem, ja, und auch eine ziemlich pragmatische Art und Weise auch zu musizieren, ja, Und es hat viel Erfolg gehabt. Also wir haben wirklich, ich glaube, einen Punkt getroffen. Sozusagen, wir bieten an andere ein sehr, sagen wir so, gepflegte ästhetische Wiener Klassik, der auf der apollinischen Seite, ja, der Klassik. Und es ist, ich denke, eine Nische, die wir gut fühlen. Das denke ich schon. Ja.
Als ehemaliges Orchestermitglied entwickelt man ja auch eine besondere Sensibilität für das Zusammenspiel in Stimmgruppen oder auch im gesamten Orchester. Wie beeinflussen diese Erfahrungen Ihre Arbeit als Dirigent?
Absolut. Komplett. Natürlich, die Wichtigste dazu ist, dass wenn man selber schon dirigiert hat, und wenn man dann im Orchester sieht, das heißt, man sieht auch andere Sachen, was die Orchestermusiker selber nicht sehen. Und das heißt, es ist ein doppeltes Lernen, ja. Das heißt, es doppelte Impulse für mich. Ich würde sagen, das Wichtigste ist zu sehen, in welcher Zeit ein Orchester weiß, was erreicht oder nicht. Und mit welchem Dirigent oder in welchen Bedingungen und so weiter. Das heißt, wie man optimieren kann auch das Resultat und die Geschwindigkeit auch, um den Punkt zu erreichen. Ja? Und das natürlich lernt man, wenn man drinnen sitzt, die Psychologie und Sachen, die man nicht unbedingt wiederholen muss. Man weiß, es wird ein zweites Mal funktionieren sowieso. Oder einmal durchspielen oder nicht. Oder spürt man, ob das Orchester müde ist und so. Das sind Sachen, die man lernt, wenn man viel Orchester gespielt hat. Das ist klar. Und natürlich, es gibt einen Klang. Es bleibt in meinem Kopf immer noch die Musikverein, Akustik, das ist das Orchester. Ja, das kommt immer wieder. Und es ist immer irgendwie eine Identität, das ist geworden einfach. Und ich finde, das ist immer ein Art Ziel zu erreichen. Ja. Aber das heißt, die ganze Psychologie ist das, genau das entscheidende Punkt. Ja. Und auch, was man darf und, oder nicht, ja, unterbrechen oder nicht unterbrechen, oder was, so viele Sachen einfach kommen natürlich dann im Schwung, wenn man viel Orchester gespielt hat. Ja. Aber wie gesagt, wenn man selber dirigiert und wenn man schon weiß, wie es sich anfühlt vorne, ja. Weil wenn man nicht weiß, sehr oft Orchestermusiker sind ungerecht mit Dirigenten. Sind ungerecht. Weil sie nicht ganz genau wissen, was los ist und warum und so weiter, ja. Und manchmal auch zu nett. Das ist auch alle Seiten.
Ja, sehr, sehr schön, diese unterschiedlichen Perspektiven. Lassen Sie uns zu Anton Bruckner kommen und in die Stiftskirche St. Florian in Oberösterreich schauen, wo Bruckner ja auch viele Jahre tätig war. Seit 2013 sind Sie sogenannter Conductor in Residence der Bruckner-Tage in St. Florian. Und dort haben Sie 2023 die Live-Mitschnitte aller Bruckner-Sinfonien vollendet. Ihre Orchester waren das Oberösterreichische Jugendsinfonieorchester und das Alto Monte Orchester. Ist das nicht ein gewisses Risiko, Bruckner Live-Mitschnitt mit einem Jugendorchester?
Ja, es ist sehr riskant. Ja, es ist so, dass die Sache ist organisch gewachsen. Und es hat angefangen, ich habe zum ersten Mal in 2011 die vierte Sinfonie dirigiert. Das war damals die Philharmonie Salzburg. Dann es gab ein Jahr Pause, als Dennis Schwessel-Davis dirigiert mit Bruckner Orchester und dann bin ich wieder dabei gewesen. Und der Wunsch der Festival ist, dass dieses Alto Monte Orchester, der eigentlich ein Orchester, der spielt in Stift für die Gottesdienste und so weiter, das ist ein kleines Besetz, für dieses Festival einfach mit so Aushilfe, einfach große, ja, groß Besetz auftritt. Und wir haben ausprobiert, das erste Konzert war die dritte Symphonie in der ersten Fassung. Also sehr selten gespielt und sehr anspruchsvoll. Und es wurde zufällig aufgenommen, ja. Aber wirklich mit zwei Mikrofonen an sehr einfach Archiv gedacht. Nicht überhaupt, nicht als Aufnahme oder so, ja. Ein paar Monate später, wir haben uns das angehört, aber ohne irgendeine Hintergedanken. Und wir waren alle so begeistert. Wir haben gedacht, ja, man sollte irgendwie bekannt geben, dass dieses Konzert oder wie es geworden ist, sollte man wirklich unbedingt die Welt zeigen. Weil natürlich inzwischen haben wir extrem gute Kritiken von diesem Konzert gehabt, überall. Ja. Und dann es war die Suche nach einem Label. Und wir sind am Ende auf dem Grabonla-Label gestoßen. Und der Richard Winter, der Produzent des Labels, hat eine Schwäche für diese Symphonie gehabt, weil wir hatten eine Familiengeschichte. Ja. Und er war total begeistert und er hat gesagt, ich mach das. Okay. Dann, den nächsten Jahr haben wir mit die Achte, das war schon programmiert, ja, mit dem Jungen Symphonieorchester in Österreich. Und dann ist John Profit, der aus Amerika, von Bruckner Society, ins Spiel gekommen. Und er hat dann das Konzert aufgenommen mit, es war 5 Mikrofone oder so, ja, über das Orchester. Das hat so angefangen, ja. Und dann auf der Solo-Basis war es so das Resultat geworden, dass wir auch ein CD machen konnten. Das wurde auch sogar, ich glaube, ein Preis, also Pizzicato oder sowas, glaube ich, gepreist, die Aufnahme. Und sehr gute Kritik. Und dann war wieder der Alte Mundorchester und dazwischen wieder Jugendorchester und dann nichts mehr, weil dann nach dem vierten CD, das Festival hat bemerkt, eigentlich man könnte einen gesamten Zyklus machen. Das heißt, die Idee ist sehr spät gekommen, ja, weil die Qualität gestiegen ist auch, ja. Also das ist dann so geworden und die Schicksal hat so gemacht, dass es genau fertig war für das Bruckner-Jahr. Ja. Und jetzt wird auch, wenn alles gut geht, wird auch veröffentlicht, Entschuldigung, das Konzert von letztes Jahr, ja, mit die Neunte wieder, mit die Fragmenten, ja, mit der Felix Diergarten, der jetzt diese schöne Biografie geschrieben hat, der jetzt beim Bahnreiter letztes Jahr erschienen ist, ja, wo er ein bisschen Gesprächskonzert am Anfang. Wir spielen die Fragmente und er spricht ein bisschen. Und das sollte, wenn alles gut geht, auch auf CD kommen. Mit die Neunte auch danach anschließen. Ja. Also das ist die Geschichte ein bisschen so. Und natürlich inzwischen sind immer viele Bruckner-Spezialisten, Musikwissenschaftler und so weiter. Das war immer dieses Symposium. Und das heißt, wurde immer über die Symphonie nachgedacht, gesprochen, welche Fassung machen wir und so weiter.
Ja, das ist ja für einen Bruckner-Zyklus doch eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise, eher so durch Zufall entstanden, wenn man das mit anderen Zyklen vergleicht, die ja genau von Labels oder auch von Interpreten dann langfristig angelegt werden. Aber hier mit zwei unterschiedlichen Orchestern, mit einem Jugendorchester und dann so von Schritt zu Schritt sozusagen, ja, vorzugehen, ist ja, macht ja vielleicht auch den Reiz dieser Entwicklung aus. Ja. Ihre Bruckner-Interpretation, insbesondere der 5. Sinfonie, da haben Sie ja einen eher langsamen oder mediativen Ansatz gewählt, der vielleicht auch an Celi Bidake erinnern könnte. Wie war Ihre Herangehensweise und wie beeinflusst auch die Akustik dieser Stiftsbasilika die Interpretation?
Ja, genau. Okay, der Celi Bidake hat da zu tun hatte, ist, dass er durch diese Technik und diesen Einsatz und diese Weise einfach zu musizieren, war ich in die Lage, die Schwierigkeit von der Akustik zu bewältigen. Das heißt, ich könnte langsam dirigieren, sozusagen. Weil natürlich, aber es ist nicht, Langsamkeit ist nicht, weil Celi Bidake langsam war. Es ist nicht der Grund. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, ich könnte es tun, weil ich weiß, wie er das gemacht hat. Ja? Aber das ist, ich würde natürlich in einem Konzertsaal sicher andere Tempi wählen. Natürlich, das Ziel von diesem Zyklus war, dass man versucht, zu wissen oder zu herauszufinden, ob Bruckner, als er komponiert hat, die Akustik St. Florian auch im Kopf gehabt hat. Weil es gab zwei Hauptmusik-akustische Welt in seinem Leben. Das war der Musikverein in Wien und St. Florian, das war die Haupt wirklich akustische Welt, wo er musiziert, also wo er in Kontakt mit der Musik am meisten war. Das heißt, er hat in St. Florian Orgel gespielt. Man weiß, er hat auch Sinfonie improvisiert. Das heißt, das Material war schon in seiner Improvisation. Das heißt, das musste, diese Nachhall oder diese Akustik musste schon eine Rolle gespielt haben. Das heißt, diese Vermutung, habe ich versucht, in dann die Interpretation einzubinden. Ja? Das heißt, man merkt auch, wenn man diese große Pausen, diese Zweitaktpausen oder diese Brüche, ja, wenn man in St. Florian musiziert, man merkt, es gibt diese Brüche nicht. Und die Teilen schließen sich ein genau. Zum Beispiel diese große Höhepunkt im Finale von die Achte, ja, wo die Pauke, wenn man sagt, die Gladiatorstelle, ja, und das, wo die Pauke, diese große Tutti, pam, pam, pim, pam, pam, ja. Und dann es gibt eine komponierte Diminuendo, das ist einfach Diminuendo geschrieben. Und diese wiederholt sich. Und wenn man da eigentlich das Tempo erwischt hat, die nächste Stelle der Piano anfängt mit Pizzicato, ja. Man hört alles ganz deutlich. Das ist so wie es ist einfach auskomponiert. Das ist sehr, sehr interessant. Und es ist viele, viele Stellen, auch während der Aufführung, ich habe mir gedacht, wow, das ist schon wirklich interessant, wie es ist. Das heißt, das ist eine, wenn man in St. Florian dirigiert hat, dirigiert man anders dann die Symphonie. Und das ist fürs Leben, glaube ich. Das ist wirklich angebunden. Das heißt, das ist wirklich interessant in dieser Hinsicht, dieser Zyklus, ja, weil man hört einfach ein anderes. Natürlich, es wurde zum Teil gelobt, auch kritisiert, aber die kritisiert haben, aber nicht wirklich verstanden, was da eigentlich das Ziel war. Das ist auch ein Experiment gewesen. Ja. Also, ich glaube, das ist wichtig. Sowieso, Thierry Bidac selber, als er zum ersten Mal in St. Florian dirigiert hat, nachdem er das gemacht hat, er hat auch anders dirigiert, Bruckner. Es war auch anders. Das heißt, das ist so wie Bayreuth, wenn man Bayreuth kennt, man dirigiert Wagner anders, glaube ich. Ja? Das ist genau das, ja, der, ja, Punkt. Ja, genau. Ja. Und es war mit meinem Klangkollektiv, wir haben in Prinzregententheater in München gespielt. Und das ist eine Replika ein bisschen aus Bayreuth und so, Akustik, glaube ich. Es ist ja irgendwie was in die Richtung. Und Siegfried Idee haben wir gespielt. Ja? Und dann habe ich, ich werde das nie mehr so machen, ja, können. Ich habe sofort bemerkt, wie es klingt, und diese sphärische Klang, diese Ideen von, es war diese luftige sphärische Klang. Es war eine verbreitete Ästhetik in der Ende 19. Jahrhundert, wenn man auch die Tonale von Zürich sieht oder die Konzertgebäude. Und das ist einfach, es gibt diese heilige, diese luftiger Klang, ja, und deshalb in St. Florian ist man nie sehr weit eigentlich, ja. Die sind alle in der Zeit, die Säle wurden alle wie Art Tempel oder Kirche gebaut oder so. Das war, schauen alles wie ein Tempel aus, ja. Also irgendwie, es gibt was dabei, sagen wir so, in die Akustik in St. Florian, ja.
Sie haben ja die von Bruckner selbst so bezeichnete Nullte Sinfonie in der kritischen Neuausgabe von David Chapman dirigiert. Was reizte Sie an dieser weniger bekannten Fassung?
Es ist eigentlich quasi ident mit der Fassung, die man schon kennt. Nur die Sachen, es gibt Akzentuierung, es gibt Tempiänderungen und so. Es ist einfach ohne Zweifel dann. Man muss nicht mehr zweifeln, was steht, was soll man tun oder nicht oder so. Das ist ein bisschen, das ist genau der Vorteil dieser Fassung, ja, genau.
Ja, Sie legen ja bei Ihren Interpretationen auch eben akustisch bedingt Wert auf eher langsame Tempi. Das haben Sie gerade erklärt, womit das auch zusammenhängt.
Ja.
Aber wie gelingt es Ihnen dann, sei es das Projektorchester, letztlich ist es ja, St. Florian ist ja ein Projektorchester,
genau,
was immer auch für den Gottesdienst arbeitet, oder eben auch ein Jugendorchester, dann so zusammenzuschweißen, dass sie so eine intensive Ausdruckskraft dann erzielen können. Also wie gelingt das im Arbeitsprozess?
Ja, das ist, erstens muss man sehr viel zeigen. Das heißt, es muss schon in die Arme sein, ja, weil es, und ein Großteil, die Substanz ist schon da. Man muss dann pädagogisch angehen, psychologisch angehen, richtige Entscheidungen treffen, auch in die Interpretation, nicht etwas suchen, was eigentlich nicht existiert, nicht da ist oder nicht vorhanden ist. Das ist auch irgendwie trotzdem eine Sache, das zuhören. Das heißt, was habe ich da für Material? Wie klingt das Orchester? Wie klingt der Saal? Und da muss man sofort reagieren und schauen, okay, was von meiner Interpretation hier gilt, was kann ich erreichen? Weil eigentlich für mich, das ist was, ein provokativer Satz von Shelley Bidak, es ist eigentlich dafür auch so gedacht gewesen. Er sagt, es gibt keine Interpretation. Ja, er hat recht, aber natürlich, wie er das gesagt hat, er wollte auch provozieren. Ja. Aber ein Satz ist natürlich, es gibt die Komposition, es gibt eine gewisse Analyse notwendig, an sehr viele Vorarbeit in die Partitur, ja. Und man muss wissen alles, wie es funktioniert und eine Partiturkenntnis haben, ja. Nur da kann man schnell dann ein Resultat erreichen. Also, keine Zeit mehr. Man muss einfach das Stück kennen, so wie man das 100-mal dirigiert hätte, eigentlich, ja. Das ist so. Und so habe ich mich vorbereitet. Und so bereite ich mich vor eigentlich immer, ja. So wie am Ende, weil ich habe die Stück zum ersten Mal dirigiert, immer, ja, quasi. Ich hab immer die, zum ersten Mal, jede Aufnahme, die auf diese Box, das ist das erste Mal, dass ich das dirigiert habe. Ja. Das heißt, das war einfach der Challenge, war kann nicht anders möglich, ja. Das heißt, es muss man das Orchester, wie gesagt, mit der Orchestererfahrung wissen, wie es funktioniert, die Psychologie und was soll man proben, weil nicht, was wird funktionieren der nächste Tag automatisch, ohne dass man probt und so weiter. Das ist einfach eine ganze Sache. Aber es ist klar, dass wie Shelley Bidak gesagt hat, man muss schon beim ersten Mal, beim ersten also Stück durchspielen, schon das beste Resultat möglich erreichen. Ja, und so ist mein Ansatz. Ja, das heißt, ich versuche sofort alles zeigen, alles, dass eigentlich die Grundgerüst da ist. Ja, dass alles funktioniert. Aber wie gesagt, das braucht extrem viel Abstand. Es gibt keine Zeit, umzudenken. Das heißt, jetzt, ich werde vielleicht andere Tempo oder andere, so. Das heißt, es ist eine Mischung aus Vorarbeit und in der Zeit, wo es die Musik sich entfaltet oder wie das Orchester spielt, zuhören und wo auch das Orchester steht. Ich weiß, okay, da, wenn ich zum Beispiel die Jugendorchester, die sechste Sinfonie zum Beispiel, ja, es gibt viele Sachen, die ich nicht machen könnte, weil sie keine Kraft genug haben in ihrem Spiel und so weiter. Ja. Aber sie haben andere Qualitäten, aber andere Sachen können sie nicht machen. Das heißt, habe ich versucht, das in die Interpretation einzubinden. Und auch, ich weiß, ich kann nicht so viel verlangen, auch beim Crescendo oder Crescendi oder so viel Kraft verlangen oder so, weil wenn ich das mache, es wird komplett auseinander gehen. Es wird nicht funktionieren. Das heißt, es ist auch eine organische Zuhören, nehmen, geben, während es passiert und schauen, wo man einfach bis wo einfach ist möglich zu gehen, ja. Und dann man erreicht am Ende eine kompakte Produkt sozusagen, etwas, was steht. Aber es ist nicht unbedingt, was ich gemacht hätte im Idealfall. Es ist auch nicht das. Aber es ist so entstanden und durch die, wie gesagt, die was steht, was wichtig ist, diese Partitur, was man hört, alles, was geschrieben ist einfach. Die Stimmen, die zweite Horn oder wo ist denn Gegenstimme, wo ist dann Kontrapunkt, was macht diese Begleitung da, warum denn die Hörner spielen da, warum die drei Posaune plus die spielen da allein und so weiter. Das sind Sachen, die nicht, kann man nicht interpretieren, die sind einfach Fakten. Und so gehe ich ein, auch mit, egal was ich spiele, versuche mit Fakten. Ja? Und es ist auch angenehm für das Orchester, weil sie haben nicht das Gefühl, dass was ich sage, mein Geschmack ist. Das ist nur mehr pragmatische Sachen, die sie selber auch nachvollziehen können, verstehen können. Und es ist nicht meine Empfindung. Das ist etwa, wir existieren in einer Art objektive Welt. Ja? Und das macht viel aus. Ja? Genau.
Ja, Ihre Bruckner-Einspielungen sind ja von der Fachpresse vielfach gelobt worden. Aber welche Rückmeldung haben Sie persönlich am meisten berührt? Also wo sagen Sie, da habe ich mich wirklich wiedergefunden, auch verstanden gefühlt, so wie ich das, so wie der Kritiker oder die Rezensenten das dann auch wahrgenommen haben? Ist Ihnen da was in Erinnerung, wo Sie sagen, das hat wirklich, das war auf den Punkt?
Ja, das sind zwei Sachen. Erstens, die verstanden haben, dass die Architektur gestimmt hat. Das heißt, die Stücke, die Struktur und der Weg, das Stück gestimmt hat. Und auch die eine gewisse spirituelle Ebene gespürt haben. Ja? Weil es ist trotzdem das am Ende. Egal wie man das beschreibt, egal was man glaubt, welche Religion oder egal, man spürt beim Bruckner, es gibt etwas Spezielles, ja. Mhm. Und natürlich durch die Umstände, dieser Aspekt ist verstärkt und auch wie auch aufgenommen, wo es aufgenommen wurde, das heißt unberührt und wo die Akustik mitschwingt, ja.
Ja, ja.
Das heißt, die da sagen wir so, geschrieben haben, man spürt den Geist Bruckners oder sowas oder so. Das, ich freue mich, weil eigentlich es ist darum gegangen, ja. Und es gibt sicher nicht die perfekte Sachen drinnen. Es gibt zum Beispiel, ja, Scherzi sind schwer dort zu machen, ja, weil die Scherzi sind eh flott, ja. Und dort ist es extrem schwierig, das richtige Tempo zu finden. Und das ist auch, man muss einen Kompromiss machen. Ja? Das heißt natürlich, als ich zum ersten Mal die 9. dirigiert habe, habe ich das Scherzo auch angepasst in der Akustik. Und jetzt mit der Erfahrung habe ich letztes Jahr flotter gemacht. Aber ich könnte am Ende die Kirche ist wie mein Salon geworden. Also das ist, ich habe nicht mehr nachgedacht einfach, dass wie es klingt oder so, ja. Das war komplett natürlich, ja. Aber ja, deshalb, ja, es gibt wenn man spürt, dass, wenn man eine Bruckner-Symphonie gehört hat, wenn man das Gefühl hat, etwas hat sich verändert in uns. Wir haben etwas verstanden, was man nicht mit Wörtern erklären kann oder so. Wenn man das sagen kann, dann bin ich zufrieden, ja.
Mit dem Abschluss des Bruckner-Zyklus haben Sie ja ein bedeutendes Projekt 2023 vollendet. Welche aktuellen Ziele verfolgen Sie nun? Also welche Werke oder Komponisten stehen als nächstes bei Ihnen auf dem Programm?
Jetzt, ich habe das Glück, dass parallel ein neues Projekt in Garmisch, Partenkirchen, sich entwickelt hat. Das ist durch die Strauss-Tage entstanden. Das heißt, ich bin jetzt Kontakteur in Residenz dort, auf dieselbe Weise, wie ich bei der Bruckner war. Wir haben es letztes Jahr zum ersten Mal aufgenommen, auch live. Es war Don Juan und Heldenleben, das ist der erste CD. Und das wird eigentlich auf dieselbe Weise wie der Bruckner-Zyklus allmählich aufgebaut. Das heißt, jetzt mit dem Münchner Rundfunk-Orchester werde ich nächste Woche aus Italien spielen und ein paar Lieder auch. Und das wird auch aufgezeichnet und es kommt auch auf CD und das ist der zweite sozusagen CD von dieser neues Zyklus von Tondichtungen. Ja, das ist jetzt sagen wir so das medielle Fokus, wo man jetzt über mich sprechen wird. Ja, aber es gibt natürlich auch französische Musik. Das werde auch in nach dem Sommer auch dirigieren. Stravinsky kommt, auch Feuervogel und so weiter. Das ist, ich bin nicht angeschränkt in einem Repertoire. Aber man muss immer, es ist ein bisschen so wie ein Instrument spielen und apropos dieser Idee, Geige und dirigieren. Wenn man zu einem anderen Komponist geht, man lernt über die anderen nicht unbedingt, wenn Ähnlichkeit gibt, sondern was der andere nicht ist. Und dann ist man näher, ja, weil wenn man nur bleibt in dasselbe Universum, ja, dass man sieht nicht mehr einfach, wo man ist, ja. Ich denke, dass das jetzt, ich hatte die 9. Bruckner dirigiert letztes Jahr, nachdem ich den Helden eben gemacht habe. Und ich bin sicher, dass es Sachen verändert hat. Auch für mein Instrumentationsverständnis und so weiter. Das ist immer, jede Erfahrung ist mein Weiter, einfach. Das ist so, ja.
Ja, nach Bruckner also zu Richard Strauss. Wir kommen jetzt langsam in die Schlusskurve. Und daher die obligatorische Frage nach einem Musikerwitz, in Ihrem Fall aus dem Orchester, oder es kann auch ein Geigerwitz sein, oder vielleicht haben Sie einen Dirigentenwitz oder auch eine Anekdote. Haben Sie was?
Ja, eine lustige Anekdote. Oh, es gibt viele, aber es war eine Schumann-Symphonie, Musikverein mit der Wiener Philharmoniker. Und im ersten Teil, es gab eine zeitgenössische Uraufführung und mit viele Schlagzeuge auf die Bühne, ja. Und der Musikverein ist ziemlich eng alles oben, ja. Und es war im Finale von der zweiten Schumann-Symphonie. Und nach einem großen Tutti, es gibt eine Pause, ja, und dann mit Leidenschaft hat ein Bassist einfach den letzten Ton so gespielt, dass dann sein Bogen an Becken getroffen hat. Aber ziemlich laut angebaut und das war ziemlich ziemlich unglaublich, ja. Das ist das Erlebnis und das werde ich nicht vergessen, ja. Das ist ein lustiger Witz.
Der Beckenschlag nicht in Bruckner 8, sondern
in Schumann 2. Ja, genau. genau. Das ist ziemlich unglaublich.
Das ist schön, was es so alles dann doch in der Praxis gibt. Was wünschen Sie sich ganz konkret so aus Ihrer Perspektive als Geiger und Dirigent, wenn Sie auf die kommenden 5 Jahre schauen? Wo wollen Sie in den nächsten 5 Jahren hin?
Ich würde gern ein eigenes symphonisches Orchester haben. Das heißt, eine Chefdirigentenposition, weil ich wenn ich arbeite und CD mache oder so, das sind immer ein bisschen One-Shot-Projekte, wo ich die Früchte meiner Arbeit nicht wirklich ernten kann, wenn ich dann ein zweites Mal komme, ja, weil diese Arbeit bleibt immer, ja. Das heißt, wenn ich zurückkomme, ich könnte das weiterbringen. Das heißt, die Entwicklung, die ich möchte, künstlerisch, muss ich immer wieder anfangen. Okay, mit Klangkollektiv ist anders, ja, das ist genau, es funktioniert, aber wir sind begrenzt, ja, der Besetzung. Das heißt, ich würde sehr gern mehr planen können, einfach, und auch Repertoire Risiko nehmen, unsere Sachen wie Dreseke oder Wetz oder finnische Musik oder so, einfach ein bisschen was anderes machen, weil ich bin immer dann bezogen an ein Festival oder Engagement, es ist einfach anders, ja. Kann man nicht wirklich auswählen, ganz genau, was man möchte. Und das ist genau das was ich würde mich sehr freuen, dass es gelingt. Und und als Geiger ja, weiter schöne Kammermusikprojekte machen, schöne Werke, die einfach die Gipfel der Musik sind für mich, wie das späte Schubert-Quartett oder so. Natürlich, ich spiele auch viel Violinsonata. Ich habe für 27, ich habe ein Projekt mit der Pianistin Annika Vavitsch, alle Beethoven-Sonaten als Zyklus anzubieten und auch aufnehmen. Ja, das habe ich sehr oft gemacht in meinem Leben eigentlich. Und jetzt wird der wieder eine Speisekarte sein, sozusagen. Und wie gesagt, immer wieder, wenn es gelingt, die Stücke, die ich wirklich liebe, einfach spielen zu können, ja, solange ich kann. Ich habe auch zwischendurch, sozusagen, vor 2 Monaten alle Isaïe-Sonaten aufgenommen für Solo-Geige. Weil solange ich noch in Form bin, und es war ein bisschen eine für mich, ich habe Zeit einfach gehabt, weniger Aktivitäten, habe ich die Zeit ausgenutzt, um das zu tun. Und ich habe auch mit meiner Frau die Sonate für 2 Violine aufgenommen dazu. Ja. Und das ist genau, es wird im Erz erschienen und es ist auch, sagen wir so, Nebenprojekte, die immer wieder auftauchen. Und vielleicht bin ich in 2 Jahren woanders und ich kann gar nicht mehr Geige üben. Das heißt, es ist für mich eine kleine Erinnerung, wenn ich ein bisschen also in Form war und ich könnte solche Sachen spielen oder so. Aber ja, weil ich habe trotzdem in meinem Leben sehr viel Geige geübt, ja. Sehr, sehr viel, als Junge auch. Und irgendwie, ich könnte nie wirklich mich vorstellen, komplett abzuschalten, ja. Aber wenn es kommt, wenn es nicht anders geht, werde ich auch abschalten, ja. Aber ohne Reue oder so. Ich bin nicht. Ich sehe Geige und Dirigieren einfach als ein Musik, ein Mittel, um Musik zu machen. Ja, einfach. Es ist mir gegeben, so Musik zu machen. Und ich bin sicher, dass die Geige hat mir geholfen, um zu dirigieren, wie ich dirigiere. Und auch, ich denke, dass ich würde auch nie so Geige spielen, wenn ich nicht dirigieren würde. Es gibt auch parallel diese Strauße, die war auch die Forelle, ist erschienen mit Freunden aus der Wiener Philharmoniker. Wir haben auch, ist auch ein Projekt, die so entstanden ist, einfach fast eigentlich zufällig auch. Ja. Und das ist auch ein Zeugnis von einer gewissen Spielweise und Ästhetik eigentlich, was mir wichtig ist und so, vom Zusammenspiel. Ja.
Ja, also es bleibt haften. Remy Ballot würde sich freuen über eine schöne Orchesterstelle als Chefdirigent an einem großen Haus, um seine Projekte fortzusetzen. Das war klangvoll. Gerald Mertens im Gespräch mit Remy Ballot.
Vielen Dank.